Podcast für Eltern und andere Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Kifi, dem Kinderfilm-Podcast mit Kerstin
und Gerald.
Und heute besprechen wir anlässlich vom Shark Day einen Film mit einem Hai, zum Glück. Da habe ich mir total blöd auf die Schenkel geklopft. Da sind wir extra in den Raum umgezogen, wo die Akustik besser ist, und ich mache direkt in den ersten paar Sekunden hier.
Das gefällt mir auch nicht so. Das ist so, wir sitzen jetzt im Dunkeln auf dem Bett. Also ich hoffe, das kriegen wir irgendwie noch besser hin als das.
Es ist ein temporärer Studiowechsel.
Du bist jetzt so ein bisschen über den Shark Day hinweggegangen.
Ich bin drüber gestolpert, weil ich die Tonspur, habe ich direkt diesen, dass ich mir so auf die Schenkel gehauen habe, habe ich gesehen, den Ausschlag, dachte mir jetzt schon so, oh nein, das wird Arbeit.
ja, du bist so ein bisschen über den Shark Day trotzdem hinweg.
Ich wollte eh zu dir überleiten, ob du vom Shark Day erzählst. Das ist ja schon unsere dritte Shark Day-Folge, ne? Unglaublich.
Ich glaube, ja. Ich glaube, findet Nemo und kleine Hilfe, Haie.
Ich bin ein Fisch.
Ach so, hieß der, genau. Und jetzt das.
Die Gangster Gang, weil... Ja. Einer der Gangster von der Gangster-Gang ist ein Hai, Mr. Shark.
Ist auch ein weißer Hai, also...
Ja, gut, unerheblich.
Nee, für den Film nicht unbedingt, aber darüber können wir dann gleich reden. Also, wir haben es schon ein paar Mal erzählt, aber für alle, die es nicht wissen, und finde ich auch, weil es immer noch eine sehr gute Idee ist, wenn man nicht christlich ist oder sonst keinem Glauben angehört, ist es ja ein bisschen traurig, dass so viele Feiertage rausfallen, die vielleicht auch mit Sachen verbunden sind, wie... Traditionen, die irgendwie Spaß machen. Also gerade, also klar feiern wir dann noch Weihnachten, aber weiß ich nicht, Ostern, Eiersuche hat als Kind Spaß gemacht, die Wohnung dekorieren und sowas. Es fällt dann irgendwie weg und dann haben wir...
Also wir feiern auch Ostern, so ist es jetzt nicht.
Aber nicht wir, ja, sondern wir werden eingeladen, wenn Leute Ostern feiern und gehen dahin. Ich persönlich würde keinen Ostern feiern.
Ich schon.
Ich nicht. Das diskutieren wir dann nochmal aus. Jedenfalls fallen trotzdem einige Tage weg, die ja aber irgendwie nett sind. Es ist ja schön, Feiertage zu haben, und es ist auch irgendwie schön, irgendwas zu zelebrieren und daraus was zu machen. Zumindest für Leute wie mich, die super gerne quasi Theme-Partys machen. Und wenn man in der Mitte seiner 30er ist, kann man das nur noch ganz, ganz schlecht machen und anderen Leuten unterschieben. Und unter anderem deswegen und weil Haie vielleicht eine der besten Lebewesen überhaupt sind, feiern wir den Shark Day. Der Shark Day, den gibt es, also das ist der Shark Awareness Day.
Eigentlich Shark Awareness, ja, genau.
Genau, und den hat man damals eingeführt, weil gerade durch einen Film, lustigerweise, durch den weißen Hai nämlich, die Rate an Haien, die getötet wurden, sehr nach oben gegangen sind, weil die Angst nach oben gegangen ist, die vorher gar nicht so da war. Also man glaubt das nicht, weil wir leben ja in dieser Post-weißer Hai-Welt. Aber vorher waren weiße Haie einfach nicht so ein Ding, weil die waren
du begegnest denen ja quasi nicht. Die sind nicht in der Regel an Stränden.
Genau.
Das passiert immer mal wieder, aber auch selbst aber da tun die ja eigentlich nichts.
Genau. Wie man einem Bären auch begegnen würde in manchen Landstrichen.
Oder Krokodilen. Man jagt die ja jetzt nicht besonders.
Richtig.
Und wahrscheinlich sind Krokodile wesentlich gefährlicher auch.
Vermutlich. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass einige Landtiere, Nilpferde, sind zum Beispiel sehr viel gefährlicher.
Ist das nicht so, dass selbst Kühe immer, dass viele Leute von Kühen platt getrampelt werden?
Also, was wir damit sagen wollen, ist, wir leben nun mal in der Welt, wo viele Leute Angst haben vor Haien. Und deswegen wurde irgendwann der Shark Awareness Day, ich glaube, vom Discovery Channel, das ist so ein
Naturkunde-Doku auch viel. Ne?
Channel, also Fernseh-Channel aus Amerika eingeführt. Und das hat auch ganz gut funktioniert, und irgendwann hat man immer so eine ganze Woche draus gemacht, und diese Woche wurde dann aber irgendwann immer merkwürdiger, was für Filme die zeigen. Und
was für absurde Dokus. Ist nicht bei einer mal Michael Phelps gegen den Shark geschwommen, aber nur gegen einen virtuellen?
Ja, und so? Spätestens, wo die angefangen haben, halt den Megalodon irgendwie in den 90ern auszupacken oder in den 2000ern, ist es auf jeden Fall ein bisschen so geworden, dass wir jetzt diesen Haufen an Trash-Hai-Filmen, den es da draußen gibt. Und falls ihr euch mal gefragt habt, warum gibt es denn von anderen Tieren nicht so wahnsinnig viele Trash-Filme, das liegt unter anderem daran, klar, dass Jaws, also der weiße Hai, so super bekannt ist. Ich würde
auch glauben, dass das der größere
Auslöser ist. Einige sind produziert worden genau für diese Week.
Ja,
für die Shark Week.
Aber ja auch nur, weil Jaws so ein Erfolg war.
Ja, ja klar, aber es geht so alles ineinander, ne? Es zahnt so ineinander. Und ja, und was wir dann persönlich am Shark Day machen, ist, wir dekorieren und gucken schlechte Haifilme, in dem Wissen aber natürlich, dass Haie ganz fantastische Tiere sind und sie sehr schützenswert sind. Deswegen empfehle ich an dieser Stelle, und ich glaube, ich habe es letzte Mal schon mal empfohlen, gerade wenn ihr Kinder habt, die auch interessiert seid, sind an Haien, empfehle ich die App Shark Tracker. Dort kann man nämlich Haie, denen dann auch Namen gegeben wurden, also echte Haie, die mit Tracking-Devices ausgerüstet sind, nachvollziehen, wo die hergeschwommen sind und so weiter und so fort. Und ich finde das irgendwie eine coole Art und Weise, wie Kinder zum Beispiel auch so eine persönliche Bindung zu einem Hai aufbauen können.
Ich finde, es sind leider ja hauptsächlich Haie in Australien und Nordamerika.
Hauptsächlich sogar Nordamerika, ja.
Und deswegen, das finde ich so ein bisschen schade da drin.
Ja, voll.
Ich hoffe, das wird irgendwann ausgeweitet auf Asien, Europa und Afrika, aber...
Liegt übrigens, glaube ich, einfach nur daran, dass die Organisation, die das macht, aus Amerika kommt.
Ich war jetzt auch keine Kritik. Ich finde es immer schade zum so selber benutzen. Man das guckt stimmt. So, wo die Haie sind und die europäische Küste und das Mittelmeer und so. Da gibt's ja Haie.
Ja.
Aber
die hatten auch mal große Schildkröten drin und die finde ich aber gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob deren Pings, deren Tracking-Sachen abgefallen sind.
Keine Ahnung.
Naja. Mein Lieblingshai, falls ihr den mal googeln wollt, ist Maple.
Und das Ding ist halt auf jeden Fall, was ja, wenn wir diesen Tag halt eben feiern, als einen Tag, wo wir viel dekorieren wollen, es ist jetzt relativ schwierig, Haifilme mit Kindern zu gucken, weil das nahezu alles richtig trashige Horrorfilme sind. Und egal, wie mies die sind, wir haben gestern zum Beispiel Sharkman geguckt, als wir gefeiert haben. Das kannst du nicht mit einem Kind gucken. Dafür sind die trotzdem zu blutig. Und dann haben wir angefangen zu suchen, was es für Haifilme für Kinder gibt. Es stellt sich raus, nicht viele.
Und ja, wir kennen die Netflix-Serie mit diesem Shark-Dog. Die ist nur
Die haben wir aber keine... Also wir haben nicht ausgehalten, die zweite Folge dann noch zu gucken.
Ich glaube, wir haben die angefangen, haben dann so... Nee, komm,
wir haben die erste Folge geguckt.
Ja, ja. Und dann den gesagt, Anfang der zweiten... Also,
das will ich ja auch niemandem empfehlen.
Also wenn ihr tatsächlich gute Empfehlungen habt, gerne her damit. Wir suchen immer. Wir haben jetzt hauptsächlich Filme gefunden, wo Haie dann... Nebenrollen gespielt haben.
Der hier spielt jetzt halt nicht mal unter Wasser.
Nee. Aber es gibt eine gute weiße Haifigur. Also, hey, mehr können wir, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt einfach nicht. Ist nicht mehr drin.
Genau,
ist einfach nicht mehr drin.
Wir brauchen noch mehr für, wenn Kinder im filmguckmäßigen Alter auch zu Besuch mindestens kommen. Bis jetzt ist das Kind, das da ist, immer noch so jung, dass das eh keine Rolle spielt.
Ja, das ist vor allem sowieso gar kein Fernseher. Also am Anfang war es noch so jung, dass es einfach hingelegt wurde und es hat den Fernsehen nicht gesehen. Dieses Jahr haben wir erst andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel das fantastische Brettspiel Der weiße Hai gespielt. Ab nächsten Jahr müssen wir nochmal gucken.
Ja.
Ab übernächsten Jahr könnte das Kind eigentlich hier schon, ja, gut.
Jetzt haben wir auf jeden Fall uns dann die Gangster-Gang angeguckt, indem es nämlich um einen Haufen böser, in dicken Anführungsstrichen, Tiere geht. Nämlich ein Wolf, ein Piranha, eine Schlange. Wahrscheinlich ist das eine Anaconda, wird das sein, ne?
Mhm.
Spielt aber auch jetzt keine besonders große Rolle. Eine Tarantel und eben ein Hai. Und die, als wir werden in den Film reingeworfen, Mr. Wolf, die heißen halt alle Mr. oder Mrs. im Falle von der Tarantula. Die haben eine Gang gegründet, weil sie halt eben sowieso als böse gesehen werden. Und wir beginnen den Film damit, dass sie gerade mitten auch in einem Coup sind. Wolf und Snake sitzen in einem Café und essen einfach, aber sie treten raus und überfallen quasi im Handumdrehen eine Bank und währenddessen stellt Wolf die anderen so vor, was sie in der Gang machen. Er ist halt der Anführer und der Fahrer. Snake ist der Tresorknacker. Tarantula ist die Hackerin. Shark ist der Verkleidungskünstler. Und Piranha ist die Muskeln und der Verrückte.
Und er ist vor allem, also der Wolf ist auch noch derjenige, der die Pläne macht.
Ja, der Anführer. Und
ja.
Ich denke, das ist damit mit drin. Ja, auf jeden Fall schaffen die das super einfach und gehen dann in ihr Versteck, wo sie auch super viele Sachen schon geklaut haben. Das liegt da alles rum, so haufenweise Gold und so. Und lernen so ein bisschen die Dynamik zwischen denen kennen. Und dann überlegen die, was sie als nächstes machen können. Weil eigentlich haben sie schon alles gemacht. Sie sind die coolste Gang in überhaupt. Wenn sie nur die Straße überqueren, kauern schon alle in Furcht. Und dann gibt es eine bestimmte, ist eine Statue, ne? Mhm. Die Delfinstatue, die schon, an der schon mehrere Gangs gescheitert sind, die zu klauen. Und das würde denen so viel Prestige einbringen, dass sie sagen, die klauen wir. Und sogar während der Gala, wo sie dem besten, guten Samariter, Professor, wie heißt der? Professor Marmalade, ein Hamster, überreicht
werden. Nein, ein Meerschweinchen.
Ach ja, ein Meerschweinchen, du hast total recht.
ich sag das jetzt nur so verwirrt, weil es wirklich so oft in diesem Film gesagt wird, dass es ein Meerschweinchen ist.
Für mich ist das nahezu dasselbe Tier, Entschuldigung.
Nein, die sind von der Größe ja schon komplett unterschiedlich.
Ich weiß aber trotzdem.
Meerschweinchen ist viermal so groß.
Alles komische Nagetiere.
Eieieiei.
Sie schmieden dann auf jeden Fall einen Plan. Und der gelingt auch eigentlich bis zum Schluss. Kommt so zu kleineren Hiccups, wie wir das immer aus so Heist-Filmen kennen. Aber ganz zum Schluss, während sie gerade am Rausgehen sind, schon mit der Statue und alle nur verwirrt sind, sie eigentlich weggehen könnten, fängt Wolfs Schwanz an zu wedeln und jemand erkennt ihn, weil er vorher nämlich so aus Versehen einer alten Dame geholfen hat und es ein gutes Gefühl war und dann sein Schwanz angefangen hat zu wedeln. Und er erinnert sich gerade an das Gefühl. Und dann werden sie geschnappt. Aber Professor Marmalade, der gute Hamster, sagt, lass mich ein Experiment machen. Ich versuche, die zu rehabilitieren und dann werden die gut. Und wenn das klappt, dann habe ich wieder was Gutes getan und die Gangster-Gang ist nicht mehr böse.
Professor Marmalade hat so eine Stellung in der Stadt. Also der ist jetzt nicht der Bürgermeister oder so, aber das ist sozusagen der Volksheld, dem jetzt alle, also wenn der sagt, ich helfe denen und dann wird's gut, dann macht man das auch. Obwohl jetzt die Polizistin, die eigentlich fangen wollte, zum Beispiel relativ wütend darüber ist, dass sie endlich die Gangster-Gang gefangen hat und die jetzt wieder abgeben muss. Ja, die ist
ein bisschen besessen von denen.
Ja.
Und Wolf schlägt dann ein, setzt im Entsetzen vom Rest der Gang, aber er erklärt denen dann, ja, das machen wir ja nur, um dann auf der Gala, auf der wir dann zeigen sollen, dass wir gut geworden sind, da klauen wir dann wirklich die Statue. Genau so passiert das auch, während dieser ganzen, wir lernen Gute zu sein.
Lernen sie ein bisschen gut zu sein.
Zumindest Wolf und Snake wird dann auch misstrauisch, ob er tatsächlich Gretz gut wird oder ob das zum Plan gehört. Aber auf jeden Fall ziehen sie das durch. Auf der Gala wollen sie dann auch mit ihrem Plan, der wieder klappt, einfach die Statue stehlen. Aber während sie das machen wollen, wird etwas ganz anderes gestohlen und es wird ihnen angehängt. Und sie kommen dann tatsächlich ins Gefängnis.
Wobei, genau genommen, stoppt Wolf den Plan und klaut einfach die Statue nicht.
Ja, aber...
Das kommt auch nicht dazwischen. Also er macht es wirklich aktiv nicht.
Aber wir wissen nicht, ob er es nicht vielleicht noch einige Sekunden später doch getan hätte.
Nee, er hat ja extra den Zeitpunkt, den die ausgemacht haben, um das zu machen, hat er verschreiten lassen. Und
aber er hätte sie immer noch jederzeit machen können.
Glaube ich nicht.
Er hätte.
Ah, glaube ich nicht.
Naja, sie stellen dann auf jeden Fall fest, dass Professor Marmalade die ganze Zeit ein Schurke war.
Was?
Und sie benutzt hat quasi, weil auf dieser Gala waren jetzt alle Augen auf die, jetzt wie sie jetzt heißen, die gute Gang gerichtet. Und während der Zeit hatte er ganz viel Zeit, den Herzmeteoriten zu stehlen.
Der war irgendwann mal in die Stadt eingeschlagen, genau. Ein Meteorit.
Und der ist so herzförmig.
Genau, aber der kann so einen großen Psycho-Energieschub über die ganze Stadt legen.
Und damit kann er andere Meerschweinchen kontrollieren, um damit jetzt Riesenverbrechen zu begehen. Nämlich das ganze Geld, was für gute Zwecke auf der Gala eingesammelt wurde, will er jetzt klauen.
Irgendwie eine Milliarde.
Während die Gangster-Game im Gefängnis sitzt. Und dann aber rausgeholt wird von der mysteriösen Karmesinpfote, einer sehr bekannten früheren Verbrecherin. Und wie sich dann rausstellt, jetzt die Gouverneurin. Ein Fuchs.
Die hatten sie vorher schon gesehen und mit der schon interagiert. Und da hat sich auch schon ein bisschen so was zwischen ihr und Wolf. Weil sie hat dann auch gesagt, ich glaube an euch, dass ihr was Gutes werdet, weil sie ja auch jetzt sozusagen diesen Weg eingeschlagen hatte. Sie war ja früher die Diebin, aber hat sich fürs Gute entschieden. Und deswegen holt sie die auch wieder raus. Und die hilft denen dann. Und Snake, weiß man nicht, ob es negativ oder gut ausgeht. Ja,
die anderen wollen dann auf jeden Fall, also Wolf will dann mit Snake auf jeden Fall mit Professor Marmalade stoppen, aber Snake ist so über den vermeintlichen Verrat sauer, dass er geht mit den anderen. Und sich dann auch komplett vom Rest absondert und sich Professor Marmalade anschließt. Jetzt kommen so, wie typisch in Heistfilmen, wenn ich jetzt jede einzelne Leia erklären würde. Naja, er schließt sich nur vermeintlich dem Professor an, genau. Sie klauen den Meteoriten zurück, die anderen kommen auch wieder und dann sieht es so aus, als wenn es wieder, also wenn sie wieder geschnappt würden, als und Professor Marmalade wieder Gute dasteht. Aber Snake hatte die ganze Zeit den echt geplant, für die Guten zu spielen und dann stellt sich doch raus, dass er der Böse ist. Er hat auch noch von der Gouverneurin einen ganz aus einem ganz früheren ihrer Diebeszüge so einen Stein mitgenommen und wird dann verhaftet, weil er angeblich die Karmesinpfote ist. Und jetzt ist wirklich alles gut. Die Gangstergang geht ein Jahr ins Gefängnis für ihre früheren Verbrechen und wird dann freigelassen. Also nach einem Jahr wegen guter Führung. Und dann holt die Gouverneurin sie ab und sie fahren in den Sonnenuntergang. Ende.
Du sagst es schon, es ist ein Heistfilm. Und als wir den das erste Mal geguckt haben, war mir schon klar, dass du ihn lieben wirst, weil du liebst ja auch Heistfilme ein bisschen.
Es ist wirklich, es ist Ocean's 11 für Kinder. Voll. Es ist perfekt.
Es ist so sehr ein Heistfilm. Also der checkt wirklich alle Boxen so. Der hat auch so vom Stil, der hat die Splitscreens, der hat die Musik von so klassischen Heistfilmen. Ja. Das, was Ocean's 11 ja schon wieder aufleben lassen hat. Also das ist ja, Ocean's 11 hat ja von ganz vielen Filmen, die das ein bisschen gemacht haben oder die so typische Filme sind, hat das ja das so kondensiert und zusammengenommen und dann als Ocean's 11 rausgebracht, als so ein durchgehender Heistfilm und nochmal ein Twist und nochmal ein Twist und nochmal ein Twist.
Ja, es ist schon bei Ocean's 11 fast schon ja lächerlich. Aber ich liebe das ja. Man darf das ja nicht ernst nehmen, sowas. Ja. Das ist.
Und das macht ihr aber. Genau dieser Film sagt ja, wir nehmen das nicht ernst. Wie heißt denn das im englischen Original, was natürlich ein bisschen besser ist. Der
viel geilere Titel ist.
Genau. Und machen dann diese ganzen Heist-Sachen.
Der Billie Eilish-Song. Irgendwann läuft, aber haben sie wahrscheinlich nicht gekriegt, bestimmt zu teuer.
Meinst du, der war da schon draußen?
Ja.
Aha,
der Film ist von letztem Jahr, haben wir ja noch gar nicht gesagt.
Schade, dass der nicht drin ist.
Ja. Das wäre so geil gewesen, gerade im Intro. Und stell dir mal vor, am Ende dieser Folge, es wäre die ganze Zeit dieser Beat gewesen, das ist ja auch ein guter Beat, um darauf zu schneiden.
Ja.
Und dann, während sie wegfahren, nachdem alle vorgestellt sind, dieses I'm the bad guy und dann du und dann fahren sie weg, wäre perfekt gewesen.
Ja, das stimmt. Die haben aber auch nur 2 oder 3 Popsongs drin und einer ist von Awkwafina. Also von daher. Also es ist ein Heistfilm. Und wenn ihr selber nämlich solche Heistfilme mögt, wie Ocean's 11, ist er nämlich total gut als Erwachsener zu gucken. Und man kann es dann, weil da viel witzige Elemente sind und so, kann man es mit Kindern gucken. Man muss aber sofort sagen, es ist so sehr ein Heistfilm, dass es vom Alter her ganz schön anspruchsvoll ist. Also nicht, weil irgendwie Gewalt passiert oder sonst irgendwas, sondern weil die Geschichte sehr verschachtelt ist.
Wirklich, dieser letzte Coup, der ist echt verwirrend.
Ja.
Da raucht einem der Kopf.
Genau. Und das häufiger sind die Gags auch so angelegt. Also zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Beispiel, ne? Also, weil wir ja auch über den Shark reden wollen. Das ist ja schon mal eine mega witzige Idee.
Was wir noch ganz gesagt haben, Entschuldigung, bevor du es erzählst, ist, weil das klingt jetzt so, also es sind alles halt anthropomorphe Tiere, die Gangster-Gang, und die Gouverneurin ist ein Fuchs und Professor Marmalade ist ein Hamster. Aber das sind die einzigen Tiere. Alle anderen sind halt Menschen.
Ja, oder es gibt tatsächlich eine Katze und Meerschweinchen.
Aber
das sind normale Tiere.
Ja, das sind normale Tiere. Also es gibt ein paar anthropomorphe Tiere, aber die meisten sind normale Leute.
Aber das liegt ja daran, dass die anthropomorphen Tiere im weitesten Sinne sind das ja so Fabelwesen oder Popliteraturtiere oder Märchentiere. Also der große böse Wolf oder der listige Fuchs. Sie sagt es ja selber, sie alle haben in mir den listigen Fuchs gesehen, das wollte ich nicht mehr. Und die eklige Spinne, vor der alle Angst haben. Das heißt, es sind so anthropomorph im wahrsten Sinne, weil es halt Verkörperungen von Sachen sind.
Ja, in Piranhas würde jetzt auch niemand ein normales Tier sehen. Die sind auch ja tatsächlich ziemlich allgemein.
Das sind halt die Bösen.
Die in Sekundenschnelle einen Taucher zum Skelett nagen können.
Und dann, die Schlange ist schon sehr angelehnt, auch an K von Dschungelbuch, finde ich.
Halt
die macht sogar in einer Szene diese Augen.
Ja, mehr so als Referenz, aber,
genau,
weil
aber
der
trotzdem
kann nicht wirklich jemanden hypnotisieren.
Ja.
Aber natürlich auch an Filme wie Anaconda.
Ja.
Das sind halt alles Tiere, die in der Literatur oder in der Popkultur durchgehend schlecht wegkommen.
Genau.
Und außer eigentlich der Fuchs. Der ist ja so ein bisschen
Aber das passt ja nicht, total gut zu diesem Film. Deswegen haben sie ja genau sozusagen den Fuchs gecastet in die Rolle, weil manchmal ist der Fuchs halt nett, manchmal gibt er Tipps, manchmal ist er listig, häufig macht er Sachen nur für sich selbst. Und genau da in diesen Zwischendingen ist es. Also die sind schon mit diesen Sachen, ne, das fanden die schon sehr witzig. Also ich meine, die ziehen dem Wolf irgendwann zum Beispiel mal einen Schafspelz an. Ja. Fand ich halt mega geckig, fanden die das.
Du wolltest aber gerade irgendeinen visuellen Gag mit dem Hai, glaube ich.
Genau, also ich wollte so ein bisschen auf den Hai eingehen. Also da ist jetzt ein weißer Hai und der ist jetzt, weiß ich nicht, wenn man es übersetzt, 2,30 Meter groß. Ja, wenn man das so jetzt mit den Menschen
vergleicht. Und auch nahezu so breit.
Genau. Das ist also ein riesiger, bulliger, weißer Hai. Und der hat im Original auch noch so eine richtig tiefe, kratzige Stimme. Über die Synchro reden wir gleich, bleiben wir mal dabei. Ist ein Typ, der auffällt, ja? Ist eine Präsenz, wenn er in den Raum reinkommt. Und das ist einfach der in der Gruppe, der sich verkleidet und dann immer als super Verkleidungskünstler gilt. Aber der Film macht das so, der klebt den halt einen Schnörres an und dann erkennt niemand mehr, dass ein 2,30 Meter weißer Hai vor denen steht.
Auf der Gala mit dem ersten Coup hat er auch eigentlich im Prinzip nur ein rotes Abendkleid und Stöckelschuhe an.
Und natürlich geht er da als feine Dame der Gesellschaft durch, kein Problem.
Perücke noch? Ich glaube sogar nicht mal, ne? Lippenstift vielleicht.
Ja, ich glaube, der hat so einen kleinen winzigen Fascinator, so einen Hut.
Ah ja,
so,
genau, ne? Stimmt.
Aber das ist so, also wirklich, das ist ja halt einfach schon ein wahnsinnig guter Gag. Funktioniert auch für Kinder. Aber jetzt erkläre ich mal den Gag, den ich meine. Ist nämlich auf dieser Gala, er hat das Abendkleid an. Und dann sagt irgendjemand, du musst jetzt für eine Ablenkung sorgen, mach's aber nicht zu krass, also mach nicht zu Großes. Und dann nimmt dieser Hai ein Wasser, kippt das auf den Boden, schmeißt sich dahinter.
Sogar, ich glaube, Wasser von der Vase, er wirft auch die Blumen vorher weg.
Schmeißt sich hinter dieses Wasser, macht die Beine breit und sagt, oh mein Gott, meine Blase ist geplatzt, ich bekomme ein Kind, alle Ärzte hierhin, alle Security-Leute, die zufällig an Eingängen stehen, bitte hierhin, bitte hierhin. Und das ist ja aber ein Gag, der ist ja auf einem Niveau, da reden wir vielleicht ab 10, 11 Jahren. Das ist nicht viel früher als das, dass du das verstehst.
Weiß ich nicht, aber kann ich auch, da kommen wir später.
Genau, also ich würde nur sagen, Heistfilm, ganz fantastisch, checkt alle Boxen, mega. Aber das Alter muss man auch ein bisschen hochsetzen dadurch. Einfach weil die Gags und die Storyline also manchmal schwierig sind.
Aber ich glaube, bei solchen Gags unterschätzt du gerade Kinder.
Ja, vielleicht. Ist auch im Endeffekt egal. Ich meine, der liegt auf dem Boden, 2,30 Meter Hai und macht da. Und er sagt in dem Moment, oh, alle Security-Leute sollen da hinkommen. Und dann wirklich die Security-Menschen nur so, was, oh, und rennen so los. Ja, also das finden Kinder ja trotzdem lustig. Also, ja.
Ja, und der hat ja aber auch total viele Anspielungen an alle möglichen Gangsterfilme. Der hat Anspielungen an Reservoir Dogs und ich hoffe, dass kein sechsjähriges Kind auf der Welt Reservoir Dogs gesehen hat. Oder das Outfit von Mr. Snake ist ja 1:1 das aus Fear and Loathing in Las Vegas von Johnny Depp.
Und deswegen war ich die ganze Zeit so bei Johnny Depp in meinem Kopf, keine Ahnung.
Und dass der hat ja auch immer diese Kippe im Mund.
Ja,
also das der ist hat ja er wirklich also genau wie
soll halt Hunter S. Thompson oder wen macht der Fear and Loathing? Ist doch
ein Hunter S. Thompson. Ist ja nur, ne, ist ja nur ein Stand-in, ist ja nicht wirklich, ne?
Ich glaube, das soll der
ist
sein.
Ist das nicht nur eine fiktive Biografie und der heißt aber noch mal anders?
Oh, das weiß ich nicht. Das ist aber doch dieser Gonzo-Journalismus, dass er das alles selber auch so gemacht hat.
Ja, aber es ist ja dann nur, es ist ja so ein bisschen halb fiktiv doch.
Ah, okay.
Und ich glaube, er heißt auch, aber ich habe den ewig nicht mehr gesehen.
Ist egal, ist aber auf jeden Fall ein Fear and Loathing und sogar also der hat diesen Anglerhut an und da ist so ein Smiley, so ein lachender Smiley sogar dran.
Unten halt ein Hawaii-Hemd.
Ja, also wirklich halt zu 100% das. Die Splitscreen wird auch richtig gut eingesetzt, also richtig klassisch
Mission
auch.
Mission Impossible wird zitiert, was ja letzten Endes auch so ein bisschen Heistfilme sind, die machen ja immer irgendwie so, die haben ja auch immer so absurde Pläne und dann hat irgendjemand eine Maske auf, wo die eigentlich solche Masken, die kann, wird es niemals geben, aber man schluckt es ja für Mission Impossible, weil es halt cool ist dann.
Auch so am Anfang stellt er ja die anderen Gangster vor und dann wird das auch so mit so color-coded gemacht und mit so Stills und mit dem Namen so drüber geschrieben, wie man das aus solchen Filmen halt kennt. Also da sind krass viele Anspielungen. Die Charaktere sind übrigens total super, weil die so schön miteinander funktionieren.
Ja.
Aber
das sind ja auch alles so diese schnell sprechenden Gangster, die dann sich gegenseitig immer für eine Punchline opfern würden, ja. Weißt du auch. Es funktioniert ja total gut. Auch dass sie, die sind auch tatsächlich unterschiedlich genug voneinander. Dass genau. Der Piranha ein Aggressionsproblem hat. Also überhaupt, der ist halt der kleinste von, also gut, die Spinne ist kleiner, klar, ja. Aber er ist halt irgendwie einen halben Meter groß und verkloppt immer alle. Super lustig.
Und es macht halt nicht der 2,30 Meter Hai, weil nee, der sich der natürlich verkleidet. auch so, also manches ist so Hardcore-Klischee, aber ja extra. Und ich glaube, für Kinder funktioniert das immer ganz gut, weil die kriegen das nicht mit, dass es ein Klischee ist. Aber die werden es irgendwann nochmal sehen und denken, ja, genau wie da. Und irgendwann geht denen auf, ja, weil es eben ein Klischee war. Also das zum Beispiel der Trope, dass der am Anfang der krasse über Samariter ist und der Professor Marmalade der Beste in der Stadt und der hilft allen, ja, dass der am Ende der Bösewicht ist.
Wie die Bürgermeisterin bei Zootopia auch.
Ja, genau. Also und dann, der hat auch schon so ein Bösewicht-Versteck oben auf einem Hügel. Und weil das auch ein Heistfilm ist, macht er so ganz viele optische Referenzen auch an die 60er und an diesen Stil, den Disney übrigens nie gefahren hat und Pixar, wo die immer nur ein bisschen referiert haben in die Richtung von so 50er, 60er Werbungsplakaten. Ja. Das machen die manchmal in Ausschnitten, wenn der Stil sich verändert, dann machen die das ein bisschen und die machen das häufig in einem Concept Art, wenn man sich da Sachen anguckt, aber die ziehen es fast nie durch, das in den Filmen auch zu machen.
Ja, das stimmt.
Kleines bisschen haben sie es in Incredibles, aber auch nur ein bisschen. Weil das trauen die sich immer nicht. Weil das ist schon ein besonderes Stil, weil ja, der sehr 2D ist. Und
kann das sein, ist ja auch ja. So ein bisschen Retrofuturismus, Solarpunk, genau. So die Ebene. Ist schon noch ein bisschen was anderes, aber.
Ja. Und hier haben wir auch wieder so, also das Versteck ist dann so aufgebaut und die Gala und sowas.
Spielt halt in einer fiktiven Großstadt, die auch, glaube ich, nie einen Namen kriegt, aber es ist
auch nicht.
Sehr eindeutig L.A., ne?
Ja, irgendwie so eine Werbung.
Oder San Francisco, irgendwie so, ja, eine dieser Städte.
Es gibt ein großes Kunstmuseum und es gibt Stadtsachen. Wo wir gerade bei den Gangstern waren, können wir über die Synchro sprechen, weil die kommt sowohl im Kritikteil vor, als auch im Lob.
Ja, können wir gern drüber sprechen. Weil im Original ist, wir haben den jetzt zum zweiten Mal gesehen, jetzt auf Deutsch, und im Original sind die Sprecher über alles erhaben.
Ja,
das Sam ist richtig Rockwell krass, wen die gecastet haben. Da die Mr. Wolf,
ja.
Mark Maron spricht die Schlange, Awkwafina spricht die Spinne. Ja. Und das ist ja auch das Lustige, in Ocean's 8 ist das ja einfach exakt ihre Rolle. Da ist sie ja die Hackerin.
Ja.
Und jetzt ist sie die Hackerin aber in diesem Film. Das fand ich schon auch einfach einen sehr guten Casting-Gag. Aber die hat ja auch einfach eine sehr coole Stimme.
Ja, das ist es halt. Die hat so eine raue, kratzige Stimme. Und man hört auch raus, dass sie dann Musik macht normalerweise. Und die hat so richtig, wie man selber denkt, so boah, wenn du die am Telefon hören würdest, denkst du, boah, das ist vielleicht die coolste Person auf der ganzen Welt. Und dann ist es halt perfekt mit dieser kleinen Spinne, die auch wirklich die coolste ist, weil die hat die coolsten Tricks immer raus. Und ja, und dann wird sie im Deutschen von Joyce Ilk gesprochen.
Die, und das muss ich sagen, also ich weiß ja, auf wen du hier am größten hinaus willst.
Ja.
Ich finde, die leider wirklich auch keinen besonders guten Job macht.
Nee.
Die ist halt die einfach keine Awkwafina. Die versucht so ein bisschen zu cool zu klingen.
Ja.
Aber nimmt doch eine Synchronsprecherin. Wenn ihr sowas imitieren wollt, dann nehmt jemanden, der es kann.
Das hätten Leute hinbekommen.
Ja, da gibt's Leute. Die haben hier auch wieder viele Promis besetzt, aber zum Glück hauptsächlich Schauspieler.
Ja.
Der Mr. Wolf wird gesprochen von Sebastian Betzel, den viele aus den Eberhof-Krimis kennen werden.
Es ist kein Sam Rockwell, aber es ist
aber der macht das sehr ordentlich.
Genau.
Der spricht auch keinen bayerischen Akzent, keine Angst haben.
Stimmt.
Die Schlange wird gesprochen von Kurt Krömer, was ich, wenn ich es nicht gewusst hätte, never erkannt hätte.
Den finde ich tatsächlich gut vom Typecast her. Also wie gesagt, das Cast ist erhaben im Original, ne? Aber ich finde, in den grummeligen, etwas älteren, Schlangentyp Kurt Krömer zu setzen, der aber nicht so krass Berlinert, sondern relativ normal spricht, aber der hat ja dieses Schnodderige, finde ich halt schon geil. Ja. Hat funktioniert.
Aber ich weiß ja, du willst darauf hinaus, dass der Hai, der im Original von Craig Thompson gesprochen wird, den man Robinson, aus verschiedenen Sitcoms... Robinson, Entschuldigung, du hast recht. Verschiedenen Sitcoms immer mal wie, man kennt den.
Aus, ja, aus Saturday Night Beispiel, Live auch. The Office ist Daryl.
Du hast recht,
also ja. Der vorher im Lager arbeitet, der Chef, und der nachher dann oben arbeitet.
Ja.
Da, ich glaube, das ist schon einer der bekannteren Rollen. Aber Brooklyn Nine-Nine spielt er auch mit und so. Da ist er halt auch ein Gangster zum Beispiel. Der hat eine so gute Stimme.
Und im Original wird der Hai halt von Finn Kliman gesprochen. Jetzt auch egal. Da ist die ganze Kritik an Finn Kliman, können wir jetzt mal ausklammern. Der ist einfach nicht so gut wie Craig Robinson.
Nicht im Ansatz, nein.
Aber ich finde, er macht ordentlich. Ich wollte es mehr hassen, muss ich zugeben. Es ist okay.
Ja, aber der hatte null Präsenz. Der macht das ordentlich.
Ja.
Das ist so wie die, also der Wolf, der macht das ordentlich, aber der hat auch keine Präsenz. Joyce Ilk macht sehr viel schlechter, das muss man auch sagen. Ich finde,
der Wolf macht das gut.
Ja, aber der hat auch keine Präsenz. Im Gegensatz zu Sam Rockwell.
Ich nicht. Ich finde, der Wolf macht das sehr gut. Da habe ich nichts gegen zu. Da habe ich nichts dran
auszusetzen. Ich war richtig, die haben halt so glatte Leute reingesetzt, außer Kurt Krömer.
Nee, ich finde auch, Janis Niewöhner macht das einen fantastischen Mr.
Piranha. Der macht das gut. Und
Mr. Der sich auch bei den
Marmalade, hier Dingsbums.
Der, Professor Marmalade.
Der immer bei LOL mitspielt.
Max Gehmann.
Ja, der macht das auch gut.
Aber ich finde es gibt an Snake, Wolf und Piranha, die machen das sehr gut. Mr. Snake macht das fantastisch. Kurt Krömer macht das echt sehr gut.
Ja, der macht das und gut.
Bei Awkwafina, also bei Miss Tarantula, da muss ich echt sagen, nee, das war wirklich, das war nicht. Echt daneben. Das ist wirklich schlecht.
Das hätte Lena Meyer-Landrut besser hinbekommen.
Wahrscheinlich wirklich. Ey, echt? Das wäre sogar cool gewesen, ja, jetzt, wo du sagst.
Und die ist nicht die beste Synchronsprecherin der Welt, aber die hätte das besser hingekriegt. Wenn ihr jetzt
unbedingt ein Promi nehmen müsst.
Und natürlich ist es dann auch immer so, ja gut, jetzt sprechen halt Joyce Ilk und Finn Kliman und man hat ja auch immer ein bisschen im Hinterkopf, das sind Joyce Ilk und Finn Kliman und die finde ich beide nicht. Immerhin spricht Luke Mockridge nichts. Hey!
Aber ja, bei Luke Mockridge, da muss ich auch sagen, ich wollte es mehr scheiße finden und
Finn Kliman wolltest du es mehr scheiße finden. Du hast jetzt gerade gesagt, Luke Mockridge.
Ja, weil du mich jetzt gerade auch wegfiel. Ich wollte Finn Kliman jetzt mehr scheiße finden. Er macht's okay. Immer, das Ding ist, sogar immer, wenn er so ein bisschen cool spricht, weil wir haben den ja im Original gesehen, ja, Mr. Shark spricht ja manchmal sehr cool. Nee, dann finde ich's ganz cringe. Dann zieht sich in mir alles zusammen. Wenn der ganz normal redet, geht's, aber wenn der immer versucht, so, hey, Dudes, so, nee, dann denke ich mir, nee, du bist einfach 32 und geh weg vom Klimansland. Nee, das mag ich nicht. Nimm den Beanie ab, zieh dir mal ein Hemd an und kämm dich bitte. Das denke ich dann, das macht das mit mir.
Aber Craig Robinson ist ja viel, viel älter. Aber der ist halt einfach cool. Wenn der einen Raum betritt, denkt man, oh ja gut, jetzt hallo. Hi,
aber der muss ja nicht so der muss ja nicht so betont cool sprechen, weißt du? Ja, der muss sich ja nicht verstellen, um cool zu sein. Der spricht ja einfach cool, weißt du?
Ja. Aber der hat das dann aus dem Original dann versucht zu übernehmen oder zu machen. Ich weiß
auch dann immer nicht, ob das Anweisungen sind, die kriegen.
Ja.
Aber in den beiden Fällen hat es echt leider nicht so gut funktioniert.
Aber also, wenn man das Original nicht kennt, ist alles in Ordnung. Ich meine, Deutschland kann gut synchronisieren, so ist es nicht.
Die ist nicht schlecht, es ist nur schade, dass es im Original so viel besser ist.
Ja, genau. Apropos Synchro, es gibt auch auf der DVD noch einen kleinen Film und der ist übrigens nicht synchronisiert, was du sehr schade fandst und das finde ich auch.
So ein 3 Minuten Heistfilm.
Ja.
Den gibt's nur untertitelt.
Ja.
Finde ich wirklich blöd, weil der ist ganz nett so und den kannst du dann einfach nicht mit Kindern gucken, weil, wie gesagt, die sind alle, das sind so Fast-Talker. Ja. Und das ist auch wieder, die ziehen halt einen Heist in 3 Minuten durch. Und dann kommt auch wieder der Hai an und ist als Anwalt verkleidet und redet die Polizistin ganz schnell an die Wand. So schnell kann kein 9-Jähriger mitlesen.
Ja.
Schade, ist einfach. So. Das hätte ich mir gewünscht, dass das drin gewesen wäre, dass das noch irgendwie. Ich weiß nicht, ob es das bei irgendeinem Streamingdienst dann ist, sowas mit dabei, wenn man die da mietet.
Weiß keine ich Ahnung. Nicht.
Ob es da dann synchronisiert ist. Kann
vielleicht ganz da hinten dran geklatscht sein.
Auf der DVD auf jeden Fall leider nicht. Der ist aber sonst
wenn er auf der DVD nicht synchronisiert wurde, dann wird es den nicht geben, oder?
Keine Ahnung. Ich fand den aber auf jeden Fall ganz nett.
So. Ja, den kann man machen. Ist einfach nur, als wenn man nochmal 3 Minuten extra vom Film irgendwo
mit guckt. Mit einem neuen Mini-Heist von der,
ja,
von den Bad Guys.
Und die sind ja dann aber schon Good Guys und ja.
Ziehen trotzdem noch ein letztes Ding durch quasi.
Ja, with a spin.
Ich würde gerne über den Stil reden, weil den fand ich ganz fantastisch. Das ist ja jetzt ein bisschen im Kommen, dass man Animationsfilme ein bisschen farbenfroher und von der Stilistik her mutiger macht. Allein, dass es diese Splitscreens auch wieder gibt. Und der hat ja so sehr zwischen Stillstand und Bewegung, dass dann ganz schnelle Bewegungen immer sind. Auch, ja, durch, ja, auch so Cartoon-Linien und so. Das finde ich super gemacht. Und allein wie die Leute aussehen. Ich meine, allein die haben in diesem Kinderfilm getraut, die Schlange anzuziehen, wie Johnny Depp in Fear and Loathing in Las Vegas. Das hätte sie, glaube ich, vor 10 Jahren hätte man es einfach nicht gemacht.
Ja.
Und jetzt macht man es und das finde ich richtig top.
Ich finde auch, der hat sich genau an den richtigen Stellen auch inspirieren lassen von Filmen. Also vorher Spider-Man, der neue war ja schon vorher, ne?
Ja.
Der macht ja viel über Bewegung und Farben. Und natürlich ist der jetzt nicht so krass, aber es geht schon in die Richtung. Ich finde, das hat man schon gesehen an Filmen wie, wie hieß der mit den Millers oder so?
Wir sind die Millers. Stimmt.
Ja. Da war auch ganz viel mit, in bestimmten Momenten wird eine Slow-Mo eingesetzt, eine super Slow-Mo, und in anderen geht's dann wieder ganz rasant weiter. Und das macht der Film jetzt auch, ja, ähnlich gut.
Ich glaube, was einfach ist, ist insgesamt jetzt einfach bei Animationsfilmen, die waren so lange so echt glatt gebügelt, dass sie alle sehr gleichförmig aussahen. Und jetzt trauen die sich, einen eigenen Look zu haben. Gangster Gang sieht anders aus als Shrek.
Ja, und ich, also die, was die nämlich auch, glaube ich, machen ist, eine Zeit lang hatte man Bock zu zeigen, man kann jetzt mit CGI zum Beispiel krass Haare machen. Dann hat man bei Brave zum Beispiel, wie heißt das Merida. Auf Deutsch? Merida, hat man gesehen, boah, jede einzelne Locke von ihren roten Haaren, boah, wie das aussieht. Darüber hat man gesprochen, da gab es Artikel drüber und sowas, ne? Auch so bei Computerspielen war das ja auch so. Und dann hat man sich vielleicht noch getraut, den Film, der da drumherum ist, oder Sequenzen, die im Film passieren, wie eine alte Zeichentrick zu machen, ja, also so wieder im Stil zu wechseln. Aber was man mittlerweile macht, ist, man wechselt gar nicht mehr unbedingt im Stil, sondern bindet alles ein, was man kann. Man macht super krasse, dass man Texturen so richtig sieht, auf der einen Seite, aber auch 2D, also ganz flache Elemente, dass es aussieht wie 2D-Optik. Und das, und dann macht man noch, die Kamera kann sich viel besser bewegen. Vorher hat man ja immer so, hat man ja gar nicht Kamera mitgedacht als Perspektive. Deshalb, ich weiß nicht, welche Zeichentricks damit angefangen haben, aber ich glaube, da kam auch diese 3D-Sachen, dass man auf einmal Sachen auf einen zufliegen lassen haben, dass man erstmal darüber nachgedacht hat, dass in einem Zeichentrickfilm ja auch eine Kameraeinstellung sein kann.
Ich glaube, sozusagen. Das kommt tatsächlich vielleicht sogar durch Claymation-Filme am ehesten wieder.
Wahrscheinlich. Und das nimmt man mit rein. Und dann nimmt man sowas wie Bewegung mit rein, Schnitt mit rein. Ich glaube, man nimmt jetzt halt alles mit rein, statt immer nur wir gehen in eine Richtung, wir machen jetzt alles super hyperrealistisch, oder wir gehen jetzt in die Richtung 2D flach und verstärken das nochmal an manchen Stellen. Oder Claymation. Stattdessen nimmt man halt, wirft man alles in einen Pott und guckt, ja, wo kann ich jetzt was machen? Und dann traue ich mich vielleicht auch wieder sowas wie Bewegungslinien einzubauen.
Ja, ich glaube, mehr so Stilvermischung, nachdem,
ja.
Ich glaube wirklich, dass wir viel Spider-Man Into the Spider-Verse auf zu verdanken Fall. Haben, weil der gezeigt hat, ey, können die Stile total vermischen, ohne dass das wie ein experimenter Arthouse-Animationsfilm, den sich nur ein paar Kunststudenten aus New York angucken wird, sondern man kann das machen und das gucken trotzdem Millionen von Kindern auf der Welt.
Und ich finde, bei Spider-Man war es noch so, dass es von der Story her kam. Das heißt, wenn ich in einem Universum geswitcht bin, hatte ich einen Stilwechsel. Oder ein Universum sah so grob aus in dem Stil und das nächste in dem Stil. Aber die nächsten Filme, die jetzt kamen, wie zum Beispiel, wie heißt der jetzt, Der gestiefelte Kater?
Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch oder so?
Genau. Da hat man schon gesehen, ja, das war denen einfach scheißegal. Die brauchen jetzt nichts auf der Story-Ebene, weswegen man jetzt Sachen zusammennimmt und mixt, sondern man macht es jetzt
einfach. Die Augen von dem Wolf können rot leuchten und wenn der rennt, dann ziehen die so Linien wie die Motorräder bei Akira. Ja. Das machen wir jetzt
einfach. Ja, das machen wir jetzt einfach. Wir sind jetzt an diesem Punkt. Und da wird coole Sachen werden auf uns zukommen.
Ich hoffe.
Ich hoffe da zum Beispiel, dass die auch vielleicht nochmal an Filmen sich orientieren wie Prinzessin Kaguya. Dass sie da nochmal reingehen und sich da was rausnehmen und den Stil mit reinmixen. Oder keine Ahnung.
Ja, Anime hat das schon immer mehr gemacht, ehrlicherweise.
Ja, ist auch so. Ja, aber die waren schon ganz häufig viel experimentierfreudiger. Weil man einfach, keine Ahnung, was da los ist. Wahrscheinlich einfach, weil Hollywood nicht so immer den Hammer drüber hält. Die ganzen freaking Zeichentrick-Sachen, die kommen ja auch nicht unbedingt aus Amerika.
Ja, stimmt.
Und auch Deutsche haben sich versucht, was zu trauen. Das ist dann halt das Budget meistens nicht da. Keine Ahnung, wie ist das mit den Die drei Räuber?
Ja.
Dem an, dass die versucht haben, was.
Ach, der ist ja sehr bewusst auch Retro gehalten, ne? Das ist ja auch.
Genau.
Da ist jetzt.
Da steckt ein Mark 50 hinter halt nur.
Man wusste außerhalb von, wenn wir Glück haben, verkaufen wir den noch ans Rest Europa.
Ja, genau. Aber man könnte ja auch wieder hingehen und so Sachen wie der kleine Maulwurf oder so. Das hatte ja auch so einen bestimmten Stil, der irgendwie cool war, weil die Blätter im Hintergrund waren so abstrakt.
Aber ich glaube, das wird.
Ja.
Also wirklich, alleine dieser Film jetzt hier, dann wir sind die Millers. Mitchells gegen die Maschinen.
Ah, Mitchells gegen die Millers.
Das ist eine ganz komische
Jennifer
Aniston-Komödie. Ne?
Ja. Mitchells gegen die Maschinen. Aber zum Beispiel Mitchells gegen die Maschinen war optisch gar nicht so geil. Der hat aber Kameraperspektive und Schnitt und Dynamik.
Und der ist aber super bunt. Und das während einer Maschinenapokalypse.
Das stimmt. Ja, das stimmt. Er ist nicht so Wall-E-Apokalypse. Er ist eher.
Aber Wall-E, Pixar ist das auch schon nicht so schuld. Später ist es auch immer mehr, da haben die sich sehr an ihren Stil gebunden. Aber Wall-E sieht ja auch, du hast ihn jetzt ja neulich zum Glück endlich mal gesehen.
Wall-E sieht gut aus. Guter Film, weiß ich nicht, warum ich den bisher noch nicht gesehen hatte. Wusstet ihr eigentlich, dass Wall-E ein guter Film ist? Wollte ich mal empfehlen. 2023.
Aber auch hier, wie du gesagt hast, der gestiefelte Kater, dann und die sind alle in den letzten 2 Jahren gekommen.
Ja.
Und alle halt auch nach.
Wir haben doch jetzt auch noch einen Trailer gesehen von einem Film, der wahnsinnig gut. Ach, Turtles. Der sah auch Turtles, das ganz stimmt. Neuer Stil auch wieder. Also da werden richtig geile Sachen kommen. Ja, das wird cool.
Ich hoffe, freue mich drauf. Ich glaube wirklich, dass Animationsfilme jetzt visuell zumindest nochmal sehr viel spannender werden. Und eigentlich ist das ja der Hauptgrund, warum man die gerne guckt, vielleicht.
Also klar, ich glaube, manche Sachen konnten die früher nur in Animationsfilmen machen, weil dann hätte man sonst Maschinen bauen müssen oder Stunts machen müssen. Keine Ahnung, warum gab es zuerst natürlich einen Herr der Ringe Zeichentrick, weil man sich nicht zugetraut hat, das in Realfilm zu machen. Aber jetzt können die ja alles in Realfilm und jetzt will ich Zeichentrick ja nicht mehr deswegen sehen. Jetzt will ich Zeichentrick sehen, weil ich nach Hause gehen will und das aufzeichnen will, weil es so cool war, weil ich die Kosten, weiß ich nicht, weil ich dann die Figuren so cool finde und die abzeichnen will. Wie viele Kinder da sitzen und Zeichentrickfiguren zeichnen, die ganze Zeit, weil die das cool finden. Und das war jetzt eine Zeit lang nur Pokémon und hoffentlich kommt jetzt bald wieder die Welle, wo man was anderes außer Pokémon und Naruto abzeichnen kann, weil auch andere Sachen wiederkommen. Ich habe damals ohne Ende Asterix und Obelix abgezeichnet.
Ja, aber guck, diese haben auch, das sind ja Menschen, aber die sehen ja alle seltsam aus.
Die Nasen waren immer so cool.
Also, wir können, bevor wir zur Kritik kommen, festhalten, das ist ein cooler Heistfilm.
Ja.
Der hat eine coole Optik, der hat gute Charaktere, der hat eine Moral, die echt nicht so pervers einem auf die Nase gebunden wird. Nämlich, dass es ja vielleicht doch ganz nett ist, gut zu sein und dass du nicht das sein musst, als was die Gesellschaft dich immer gesehen hat.
Ich bleib einmal bei dem Gedanken und weil das ist nämlich dieses, wir sind nämlich Gangster geworden, weil wir eh Monster sind, also ne, weil die Gesellschaft uns so gesehen hat.
Die Gesellschaft hat eh Angst vor dem großen bösen Wolf, dann kann ich denen noch geben, was die in mir sehen sowieso.
Und das ist natürlich eine total interessante Moral, das passiert
immer,
ja wirklich.
Wenn mich alle immer für eine Schlange halten, dann bin ich die Schlange.
Das kriegen ja sogar Kinder mit.
Ja, klar.
Wenn du einmal in der Klassenclown-Position bist, wirst du für immer da bleiben, weil dich die Leute so sehen. Wenn du einmal, also das sind ja Gruppendynamiken, die da passieren und wir wissen auch, man möchte kein Außenseiter sein. Andererseits kann ich vielleicht im Außenseitertum andere Außenseiter kennenlernen und die werden dann meine Ersatzfamilie. weil das so sehr zusammenschweißt. Und das passiert da ja auch alles. Ich fand übrigens auch eine zweite Sache, die nämlich auch miterzählt wird, ist, vielleicht gibt's auch moralische Diebstähle. Vielleicht gibt's auch ein paar Diebstähle, die richtig sind. Das wird nämlich an der einen Stelle erzählt, als sie ins Tierversuchslabor
das freimachen. Das ist aber Teil vom bösen Plan, dass sie die ganzen Meerschweinchen freilassen.
Aber das bleibt ja trotzdem so ein bisschen. Es wird ja an einer anderen Stelle so erzählt in dem Film. Es wird ja sozusagen erzählt, so das ist ein Einbruch, mit dem wir etwas Gutes machen.
Nicht alle vermeintlichen Straftaten sind gleichwertig schlimm.
Manche sind, wenn die Gesellschaft scheiße ist, muss man vielleicht gegen die Regeln der Gesellschaft manchmal was machen.
Was der ja eigentlich sehr wenig erzählt, was mich ein bisschen wundert, aber was natürlich auch mitschwingt, ist, auch wenn du vermeintlich nur Tresore knacken und Taschendiebstähle gut begehen kannst, weil Mr. Wolf ist ja auch fantastisch in Taschendiebstählen, es gibt sicherlich auch noch andere Punkte, wo du deine Talente einsetzen kannst. Du musst.
Du hast gerade aufgezählt, das ist ein fantastischer Heistfilm. Der hat super Charaktere, der Stil ist wunderbar. Ich würde noch ergänzen, was mir immer gut gefällt, ist, er hat gute Tiergags. Ja, ich finde, wenn man anthropomorphe Tiere benutzt, muss man, so wie BoJack Horseman das immer macht, auch durchziehen, dass die Tiere immer bestimmte Sachen machen und dann witzig sind dadurch. Ich würde die gar nicht erzählen. Mein Lieblingsgag war der mit der Schlange. Mit der Häutung. Weißt du, welchen ich meine?
Ich fand, glaube ich, am lustigsten, wie sie der Schlange immer Handschellen angelegt haben.
Ach so, ja. Das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Film seht. Funktioniert.
Es gibt auch mehrere, also es ist jedes Mal anders, weil ich glaube, sie liegt dreimal in den Handschellen. Und es ist auch immer anders. Und es ist jedes Mal gut.
Ja, weil ich finde, also das gehört dazu. Da muss man auch Tiergags machen. Es sind immer nur so ein bisschen so nebenher, man kriegt es manchmal gar nicht so richtig mit, aber dann denkt man so, oh nein, nicht deren Ernst.
Hey, auch wie die Tarantula jemanden fesselt.
Ja.
Fand ich auch sehr, sehr cool.
Oder auch ein Gag, der nicht so richtig ein Tiergag ist, wenn ich aber auch gut fand, ist, als jemand den Hai fragt, ich glaube, du kannst Blut riechen über mehrere Meilen, stimmt das? Und er nur so, nee, ekelhaft. Das ist alles positiv. Hast du denn Kritik?
Also wirklich, meine größte Kritik war die deutsche Synchro.
Genau.
Ansonsten eigentlich nicht. Ich finde, der hat eine ordentliche Moral, der sieht cool aus. Es gibt echt eigentlich, was ich noch sagen könnte, ist von der ursprünglichen Gangstergang, bevor die Gouverneurin so ein bisschen dazukommt als Teilzeitmitglied, sind von 5 Leuten 4 Typen und eine Frau.
Genau.
Also komm mal, eine zweite Frau wäre drin gewesen und nicht mal dann hätten wir. Ja. Und ganz im Ernst, mach doch mal mit 3 Frauen und 2 Typen. Warum nicht?
Ja.
Geht.
Ja, wäre gegangen.
Ja, das glaube ich, das, was ich am. Weil das denke ich mir erst so, ja, dann ist die eine Frau dabei, damit niemand. Ja. Dann denke ich mir, aber.
Ja, und ich fand's auch ein bisschen doof, dass die Gouverneurin direkt auch so ein Love Interest sein musste. Also.
Ja, aber das ziehen sie zumindest nicht durch.
Ja, das stimmt. Die knutschen auch nicht oder so. Oder wenigstens sie haben die Polizistin da als vorgemacht und die Gouverneurin und sich mit damit so ein bisschen, aber das sind nicht die Figuren, die relevant sind. Du musst halt von der Gang Leute machen.
Ja.
Ist so. Können sie noch so viel sich reinreden, dass das ja ausgeglichen wäre.
Also das finde ich wirklich einfach für einen Film, der 2022 rausgekommen ist, nicht cool.
Ja, ja.
Einfach, das muss nicht sein. Es gibt, und vor allem, weiß ich nicht, sind jetzt auch nicht die allerbekanntesten Sprecher, die ihr gekriegt habt. Ihr hättet auch weibliche Sprecherinnen gekriegt, die cool sind. Ich meine, ihr habt Awkwafina gekriegt, also bitte.
Ja, bitte.
Ja.
Oh, wie cool wäre denn Links noch gewesen von Saturday Night Live? Christian Wick? Oh, hätte ich gern. Oh, statt Sam Rockwell, Christian Wick hätte 100%ig funktioniert.
Da hätten tausende Leute funktioniert.
Ja, trotzdem. Jetzt will ich nochmal Brautalarm gucken. Ich weiß auch nicht, ist einer meiner Lieblingsfilme. Ist ein guter Film.
Gibt's denn Filme, die dir eingefallen werden, die du sonst empfehlen würdest? Eigentlich haben wir eben, als wir über diesen neuen visuellen Stil geredet haben, über alle Filme geredet, die ich empfehlen würde.
Die zählen wir gleich auch nochmal auf. Ich wollte bei Kritik nochmal sagen, da gehen wir gleich im Alter Olden nochmal drauf ein.
Ich dachte, du warst
nur okay. Als Anmerkung, es ist eine schwierige Story. Die ist verworren.
Also der hat eine, stimmt, wir können ja auch jetzt das Alter machen.
Das könnte frustrierend sein.
Der hat nämlich eine FSK 6 und für 6-Jährige finde ich den zu schnell.
Also frühestens ab 8?
Ja.
Und es könnte auch, wenn die Kinder schnell frustriert sind so von sowas, aber dann lieber 10, 11.
Eine Drittklässlerin bei der Arbeit von mir, ja. Was war ihr Lieblingsfilm? Ich glaube, die hat den dann auch mehrmals geguckt und dann checkt
man es vielleicht auch irgendwann. Ja, das ist vielleicht auch besser. Vielleicht hat man ältere Geschwister, die noch ein bisschen was erklären.
Nee, es war sogar schon, die hat noch 3 jüngere Geschwister.
Ach so, okay. Ich würde sagen, mit 10 ist man auf der sicheren Seite und 11.
Ja, ich würde sagen, ab 9 geht das voll klar. Ja. Also ab der dritten Klasse. Ja. Dann checkt man vielleicht die ganz großen Twists am Ende nicht.
Weil aber gerade aus meiner Klasse hätte das wirklich niemand verstanden in der 5. Klasse.
Dieser letzte Twist von Mr. Snake, der ist wirklich so, den kann man auch nicht, also den kann man kommen sehen, wenn man mal einen Ocean's 11 Film gesehen hat, dann weiß man schon so, ja, als er schon so anfängt zu lachen, ist, da weiß man schon, okay, jetzt irgendwie spulen auch nochmal zurück und dann sehen wir, was eigentlich passiert ist.
Es ist ja auch die Frage, wenn eure Kinder fit in Erzählstrukturen sind, dann locker 9 und wenn sie halt nicht so fit sind, dann vielleicht eher 11. Keine Ahnung. Das ist, wisst ihr ja selber, wie also fit die sind.
Ich glaube, niemand wird schlimm einen geistigen Schaden allein, wenn ihr den mit 6 guckt. Aber ich glaube, die Witze sind einfach dann nicht so lustig.
Und ihr habt dann ein gutes Filmerlebnis, während ihr das mit denen guckt.
Der ist auch kurz, der ist 1,5 Stunden lang.
Ja.
Alles gut.
Ja. Kann man machen.
Ja, und jetzt zu den empfohlenen Filmen. Ich habe eigentlich wirklich mein ganzes Pulver verschossen, eben als wir über die visuellen geredet haben. Also, weil es gibt keine anderen Heist-Filme für Kinder. Nicht, dass mir welche einfallen würden. Kletter-Ida. Okay, stimmt. Jetzt muss ich es gerade selbst sagen. Kletter-Ida. So, auch guter Heist-Film.
und wir haben vorhin empfohlen, nur um es nochmal zu sagen, Spider-Man Into the Spider-Verse oder so.
Den neuen meinetwegen auch. Eher auch für was ältere Kinder jetzt, den neuen gerade, weil der auch sehr lang ist.
Ja, Mitchells gegen die Maschinen.
Ja. Der neue gestiefelte Kater. Ich glaube, es ist der gestiefelte Kater, der letzte Wunsch.
Ja.
Das ist der zweite gestiefelte Kater-Film.
Ach so, okay.
Wir hatten noch mindestens einen gesagt.
Ja, wir haben Turtles, aber der kommt ja erst
noch. Der kommt erst noch. Egal, muss er zurückspulen. Auch Heistfilme, da gibt es einfach nicht. Nee. Es gibt ja auch so nicht so wahnsinnig viele Heistfilme.
Warum auch? Also, ich meine, eben.
Weil es ein cooles, witziges Genre Gerald, ist.
Ja, aber
ganz im Ernst, der erste Ocean's 11, die sind harmlos genug, mit älteren Kindern ab 12 kann man die auch gucken.
Ja.
Der erste kam, glaube ich, auch raus, als ich so 12 war und ich hatte mega Fun im Kino. Vielleicht war ich 13, 14. Ich weiß, dass ich den geliebt habe.
Ja, den fand ich auch mega gut.
Weil ich auch so, ich weiß, dass ich danach mit Freunden diskutiert habe, so, ja, aber dann immer noch einen drauf und das ist ja unrealistisch. Und ich so, ja, aber
hey, das ist was Witziges.
Ist auch scheißegal. Natürlich funktioniert das alles nicht. Das ist ein Film halt.
Ja, aber das war, also ich meine, wenn du nach Matrix und so immer noch gesagt hast, oh, das ist aber unrealistisch, dann irgendwie so, ja, aber wir haben doch jetzt in Film gesehen, dass es nicht um Realismus geht. Löst euch doch mal.
Das war's, ne?
Mhm. Wenn ihr für nächstes Jahr den Shark Day feiern wollt, der ist immer am 14. Juli und die Shark Week ist meistens eine Woche drauf oder noch eine Woche drauf. Ist aber ja nicht wirklich relevant, weil man kriegt ja hier den Discovery Channel nicht.
Das heißt, vielleicht kann man den irgendwie streamen?
Ich weiß gar nicht. Man kann aber seinen eigenen Shark Day so legen, wie man möchte. Vielleicht um den 14. Juli rum. Und dann habt Spaß mit damit. Ja.
Und falls ihr uns im Internet sucht, findet ihr uns und bei Twitter und Instagram unter @kifipodcast oder ihr könnt uns gerne eine Mail schreiben unter kifipodcast@gmx.de. Und damit wünsche ich noch einen schönen Shark Awareness Day. Achtet auf die Haie. Schützt Haie. Die sind echt wichtig.
Das stimmt.
Was? Warum lachst du denn jetzt? Die
sind wirklich wichtig und ich liebe Haie. Frage an euch. Na, was denkt ihr? Wie gut können Haie hören?
Sehr gut.
Auflösung kommt nicht nächste Woche, aber googelt doch einfach mal einen High-Fact. Einfach for the fun.
Okay, wow. Ja, gut. Tschüss.
Ich weiß es.